Ja, heute Morgen, als ich überlegt habe und in der Vorbereitung war, was ist für heute Morgen dran, da habe ich mal gedacht, wie viele Predigten habe ich schon über Himmelfahrt gehört? Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber schon gehört habt. Also ich kann mich an keine bewusste Predigt so direkt erinnern. Aber es ist ja meistens so, die Predigten hört man, denkt, das ist gut und dann vergisst man es wieder. Und es ist schön, der Helmut hat heute Morgen den Predigttext schon gelesen. Aber ich möchte ihn trotzdem nochmal mit euch lesen. Und diesmal aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Könnt? Ja? Okay. Lieber Theophilus, so, jetzt sehe ich besser. Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als Aposteln berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt, und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und sprachen mit ihm über Gottes neue Welt. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Jesus hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit Heiligem Geist getauft werden. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht das nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich, eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an. Was seht ihr hier? Zum Himmel. Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Ja, in diesem Text möchte ich zwei, drei, vier, wenn die Zeit reicht, vier Gedanken mit euch teilen, die mich da bei der Vorbereitung so angesprochen haben, wo ich denke, da, das ist etwas, womit ich einmal in meinem Leben immer wieder zu tun habe und ihr vielleicht auch, wo ich euch vielleicht ein bisschen helfen oder auch ermutigen kann. Und der erste Gedanke, der geht schon mit dem los, was der Lukas hier schreibt. Wir hatten uns letztens im Hauskreis auch mal darüber unterhalten, dass es manchmal ganz schön, ja, wie soll ich jetzt sagen, schwierig ist oder herausfordernd ist, was Gott alles in unserem Leben manchmal zulässt. Und wenn ich so an die Jünger denke, hier heißt es: Bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisung für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich nach seinem Leid und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und sprachen mit ihm über Gottes neue Welt. Jesus hat diese Männer berufen, ist mit ihnen ungefähr 3 Jahre lang durch die Lande gezogen, hat ihnen verschiedene Aufgaben gegeben, hat sein Sterben und Leiden angekündigt. Und die Jünger, Haben die das begriffen? Haben die gewusst, was da alles jetzt kommt? Bestimmt nicht. Vor allem auch nachher später, die Jünger, da komme ich auch noch drauf, dass sie ihn fragen, wenn er jetzt das Reich Gottes wieder aufrichten wird und Israel zu einer mächtigen Nation wieder machen wird. Er hat die Leute aus ihrem Alltag herausgerufen, ist mit ihnen durch die Lande gezogen, hat ihnen viele tolle Dinge erzählt. Aber Jesus hat ja auch gewusst, dass sie das nicht alles begreifen können. Aber er hat es ihnen trotzdem zugemutet, mitzuerleben, wie er verhaftet wird, gefoltert wird und dann am Kreuz stirbt. Und nach menschlichen Ermessen würde man sagen, jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Jetzt kann es keine weitere Möglichkeit mehr geben. Weil vor allem wir Menschen an unserem Ende sind. Der Tod, das ist eine Grenze, die nicht mal die Ärzte in der Hand haben. Selbst die müssen immer wieder neu begreifen und sehen, dass sie zwar einiges machen können, aber irgendwo sind ihnen da auch die Hände gebunden. Sie können nicht alles. Und diesen Jüngern mutet es Jesus zu, das so mitzuerleben, wie er jetzt stirbt. Oder uns Menschen, wenn man so in den Gemeinde hineinguckt, in den Bekanntenkreis hineinguckt, da sieht man auch immer wieder, dass uns Jesus manchmal ganz schön viel zumutet. Da braucht man auch gar nicht mal in die ferne, weite Welt gucken, wo die Christenverfolgung richtig pur da ist, wo man um sein Leben Angst haben muss, wo man jederzeit verhaftet werden kann, umgebracht werden kann, vielleicht auch bestialisch gefoltert werden kann, in Gefängnisse gesteckt werden und was auch immer. Dass einem Haus und Hof und alles, was man besitzt, einfach plötzlich weggenommen wird, nur weil man Christen ist. Und das macht Jesus alles mit. Und Jesus sagt, nö, das soll nicht passieren, sondern es passiert. Und er sagt auch in seinem Wort immer wieder, dass wir verfolgt werden würden, wenn wir Jesus nachfolgen. Oder wenn wir in unsere Umgebung schauen, da stirbt ein nicht geborenes Kind im Mutterleib und wird tot geboren. Oder Kinder, vielleicht mit 8, mit 10 Jahren, mit 12, 13 Jahren, bekommen Krebs und haben vielleicht manchmal jahrelang eine Mühe hinter sich und dann vielleicht sterben sie dann trotzdem. Und das mutet uns Gott zu. Oder wenn junge Eltern vielleicht sterben, vielleicht bei einem Unfall oder durch sonst irgendwas. Auch das passiert. Wenn man so denkt, denkt man, dieser Gott ist wirklich grausam und brutal. Aber es ist so, dass Gott uns jeden Einzelnen kennt. Jeder Einzelne weiß er, wie er ist, wie er tickt, was er versteht, was er nicht versteht, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, was momentan ganz gut ist oder was auch manchmal schwierig ist. Und er sagt in 1. Korinther, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Ich denke, es geht um unseren Glauben, um unsere Beziehung zu Gott. Und vielleicht braucht der ein oder andere solche harte Maßnahmen. Oder es ist einfach das, dass es, wie Jesus einmal sagte, als er war blind geboren, wo Jesus dann sagte, nicht seine Eltern oder sonst irgendjemand hat gesündigt, sondern es ist zur Ehre Gottes. Dass da jemand ist, der eine unmögliche Situation aushält und dadurch einfach zeigt, dass Gott da ist und dass Gott uns gerade in diesen schwierigen Situationen vielleicht besonders nahe ist. Und so, dass wir somit auch Zeugen sein können für das, dass Gott wirklich da ist und dass er allmächtig ist. Dass er an unsere Grenzen uns führt, aber dass wir auch manchmal übers Menschliche leisten können. Und auch diesen Jüngern hier ist er ja dann 40 Tage lang begegnet. 40 Tage lang hat er vielleicht tagtäglich mit ihnen Gemeinschaft gehabt, hat mit ihnen gesprochen. Bei den einen Übersetzungen heißt es über das Reich Gottes, auf der anderen heißt es, was in Zukunft kommen wird. Er hat sie vorbereitet. Er ist mit ihnen gegangen. Er hat sie quasi wieder aufgefangen. Aus dieser Trauer, aus dieser Frustration vielleicht heraus, weil Jesus gestorben ist, hat er sie abgeholt. Und das war für mich immer wieder bei der Vorbereitung auch so eine Frage an mich. Lasse ich mich durch menschliche vielleicht Fehler oder durch das, was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, einfach niederreißen und sagen, naja, es geht nicht mehr weiter? Oder sage ich, okay, ich nehme diese Herausforderung an und versuche es auf Gott zu vertrauen und da mit ihm Schritt für Schritt voranzugehen? Wir haben im Betrieb momentan auch eine ganz schwierige Situation gehabt. Wir haben fast ein Vierteljahr lang Personal gesucht. Und bei uns ist so, jetzt im Mai ist bei uns die Hauptarbeitszeit. Da könnte ich locker noch ein, zwei weitere Leute beschäftigen, damit ich alle Arbeit entsprechend gemacht bekomme. Und wenn dann von zweieinhalb Angestellten eine noch fehlt, kann man sich vorstellen, was da für eine Stimmung im Betrieb war. Meine Floristinnen waren extrem gereizt. Weil sie wussten, ja, Muttertag steht vor der Tür und das eine oder andere. Und dann ausgerechnet wollen am Muttertag auch noch so viele heiraten. Und wie sollen wir die Arbeit schaffen? Und die haben auch zum Teil schon völlig aufgegeben. Und ich habe gedacht, ja, okay, Jesus, du weißt es, du kennst die Situation. Und irgendwie wirst du, hast du immer bisher rechtzeitig deine Zusagen eingehalten und hast uns entsprechend versorgt. Und seit, ja, etwa 2 Wochen haben wir wieder eine Floristin. So quasi auf den letzten Drücker. Ja, das war schon eine große Herausforderung, auch für mich, da auch immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Auch wenn es vielleicht ganz anders kommt, wie ich mir das vorstelle. Wir haben in Gedanken haben wir schon die ganze Floristikabteilung, ausgesetzt gesehen im Mai. Da haben wir gesagt, kommen einfach die Schnittblumen weg. Da können wir wenigstens die andere Arbeit machen, aber ja, es ist nicht so weit gekommen. Weil Gott auch wieder rechtzeitig eingegriffen hat. Ich möchte euch deswegen immer wieder neu Mut machen, wenn in eurem Leben Situationen sind, wo ihr wirklich völlig als unmöglich erachtet. Oder wo ihr sagt, warum muss ich das jetzt gerade durchmachen? Diese Situation, diese Schwierigkeiten, dieses Leiden. Und da dann so weit zu kommen, zu sagen, ja, ich nehme es an, weil du weißt den besten Plan. Du kennst mich. Du kennst meinen Lebensweg und ich vertraue dir. Und das ist etwas, was wir immer wieder neu machen müssen. Was ich immer wieder neu machen musste. In den letzten Wochen war das öfters der Fall, gerade durch diese schwierige Situation hindurch. Und dann immer wieder neu zu vertrauen, ja, du lässt mich nicht alleine. Und dann aber auf der anderen Seite wieder zu sehen, wie er da ist, wie er uns nahe ist, wie er dann in Situationen manche Sachen hilft und es geht dann doch irgendwie und zum Teil auch ganz locker. Manches hätte ich mir nicht so vorstellen können. Und diese Erfahrung, die wir da immer wieder neu machen, die stärken unsere Beziehung zu Gott. Die stärken unser Vertrauen, unser Glaube. Und das ist das wiederum, was wir dann später, da komme ich nachher noch drauf, dass wir das dann auch bezeugen können. Dass wir dann sagen können, Leute, oder der ein oder andere, ich habe erlebt, Jesus ist da, er hilft. Er lässt uns nicht alleine. Jesus ist gestorben, ist auferstanden und ist mit den Jüngern noch 40 Tage lang unterwegs gewesen. Er hat sie aufgearbeitet oder vorbereitet für das, was noch kommen wird. Und das macht mir Trost und stärkt mich. Dann der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Das Versprechen des Heiligen Geistes. Und die Erfüllung erleben wir dann an Pfingsten. Da wird bestimmt nächste Woche jemand drüber predigen. Bin mal gespannt. Genau. Hier heißt es in Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und auch das ist nicht neu für die Jünger, denn Jesus hat es auch immer wieder angekündigt. Zum Beispiel sagt er in Lukas 24, ab Vers 44, dann sagte er zu ihnen, also zu seinen Jüngern, erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe. Alles muss ich erfüllen, was Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch darin geschrieben, der Messias muss leiden und sterben. Und er wird am dritten Tage von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibet hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Da war auch ganz klar dieses Versprechen. Da hat er auch wieder seine Jünger damals vorbereitet. Er wird leiden müssen, er wird sterben müssen. Und er hat ihnen auch dann schon einen Auftrag gegeben, was sie dann tun sollen. Sie sollen Zeugen sein. Zeugen von dem, dass das, was Gott zusagt, dass er auch das einhält. Und dann zum Schluss hat er noch gesagt, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden sollen. Dass sie den Heiligen Geist bekommen sollen. Und das ist jetzt vielleicht für uns ein bisschen schwierig zu verstehen, weil im Alten Testament heißt es ja auch immer wieder, der Heilige Geist kam über die Propheten und die haben dann irgendwelche Dinge prophezeit und geweissagt. Aber da war es einfach so, dass der Heilige Geist nur punktuell bei bestimmten Menschen war. Und auch zur Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da heißt es auch immer wieder, er hauchte sie an, empfangt Heiligen Geist. Auch da war es so, dass der Heilige Geist punktuell da war und den Leuten, den Jüngern geholfen hat, sie bevollmächtigt hat, ihren Dienst zu tun, wo sie auch ausgezogen sind, immer zu zweit, wo sie dann auch viele Wunder getan haben, wo sie dann auch mal zurückgekommen sind und ja, dem konnten wir nicht helfen, den bösen Geist konnten wir nicht austreiben. Aber das ist was völlig anderes, wenn ich im Heiligen Geist getauft bin. Die Jünger haben damals auch bis zu seiner Himmelfahrt vieles nicht verstanden und haben vieles nicht einordnen können. Aber wenn man dann sieht, was nachher später passiert ist, als der Heilige Geist dann gekommen ist, als Pfingsten dann war, wenn ich an den Petrus denke, vorher haben sie sich ängstlich irgendwo eingeschlossen, haben sie sich irgendwo hinter Türen verrammelt, und dann kommt der Heilige Geist, erfüllt sie. Und was machen die? Die gehen nach draußen und reden von den großen Taten Gottes in vielen verschiedenen Sprachen. Damit die Leute, die draußen stehen, auch alle das verstehen können. Denn damals war es eine Situation, wo ganz viele Leute zu diesem Pfingstfest nach Jerusalem gekommen sind. Und da haben manche ja die ganze, also wenn man es jetzt auf uns heute übertragen würde, da waren dann Franzosen dabei. Da waren Spanier dabei, da waren Portugiesen dabei, da waren Norweger, Schweden, Engländer und was auch immer. Wenn man das jetzt auf unsere Gegend jetzt übertragen würde. Und dann können plötzlich die Jünger in diesen verschiedenen Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Eine ganz geniale Sache. Und haben die Spanier, die Portugiesen, die Engländer, die Dänen, die Norweger und die Schweden und wer auch immer in ihrer Heimatsprache die großen Taten Gottes gehört und verstanden. Und das war erst möglich, als der Heilige Geist in ihnen war, als sie versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Und das ist sowas ganz Tolles. Und das wurde erst möglich, indem dass Jesus vorher aufgefahren ist in den Himmel. Denn er sagt, Erst der Heilige Geist kann erst kommen, wenn ich weg bin. Ist vielleicht für uns etwas unverständlich, aber wenn es Jesus so sagt, so muss es sein, dann ist es auch so. Oder es ist dann auch gut so. Und es ist ja auch jetzt toll, dass der Heilige Geist überall auf der Welt hier in unseren Herzen wohnen kann. Und uns fähig machen kann zum Dienst, zu dem, was Gott von uns möchte. Auch der Heilige Geist hat ja so viele Aufgaben, da kann ich jetzt gar nicht alles ausholen. Vielleicht holt er nächsten Sonntag mehr aus. Kann ich euch vielleicht schon ein bisschen Geschmack machen, dass er nächsten Sonntag kommt. Auf alle Fälle ist eines der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, die wir von Gott übertragen bekommen haben, Zeugen zu sein. Zeugen zu sein von dem vor allem, dass es ein neues Leben in Jesus gibt, dass uns die Sünden vergeben werden. Durch Jesus, dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist so eine geniale Botschaft. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr erstaunt mich das immer wieder neu. Es ist ein ganz tolles Fundament, auf dem wir hier bauen können. Denn das zeigt mir auch, dass ich Fehler machen darf. Dass ich nicht perfekt und vollkommen sein muss. Denn auch für die Fehler, die ich jetzt noch mache und in Zukunft noch machen werde, ist Jesus schon gestorben. Und die brauchen mich nicht zu belasten. Sondern ich kann sie einfach Jesus bringen. Also Jesus gibt Versprechen, dass sein Heiliger Geist, dass er in Form des Heiligen Geistes quasi in uns reinkommen möchte. Und er hält dieses Versprechen auch. Der dritte Gedanke, der mir in diesem Text aufgefallen ist, oder was ich euch mitgeben möchte oder weitergeben möchte, das kommt ab Vers 6. Bei dieser Gelegenheit fragten ihn die Jünger, Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Und Jesus sagt, ja, die Zeit dafür ist nicht für euch bestimmt. Das hat der Vater im Himmel bestimmt. Und wenn man die Frage jetzt genau anguckt und die Antwort anguckt, dann merkt man da plötzlich, da ist ein Unterschied. Wer hätte jetzt erwartet, ja, wann wirst du jetzt so ein Reich aufbauen? Dann würde mir jetzt aus Jesus Sicht sagen, ha, ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Ich will kein weltliches Reich mehr aufbauen. Ich will ein geistliches Reich aufbauen, nicht eins, was irgendwelche Grenzen hat, irgendwo vielleicht ein Meer und den Jordan oder irgendwelche Bergketten sind die Grenze. So, das ist jetzt die Grenzen des Reiches Gottes. Jesus hat was viel Größeres vor. Er will ein weltumfassendes Reich. Nämlich überall dort, wo Menschen bereit sind, sich auf Gott einzulassen, ihn einzuladen in ihr Leben, dort wird Reich Gottes gebaut. Und ich finde es interessant, dass Jesus diese Sache nicht so klarstellt. Und wenn man es jetzt aus Gottes Sicht sieht, ist die Frage eigentlich, ja, weiß es nicht. Kann man darüber schmunzeln. Aber es zeigt mir auch, dass Jesus seine Jünger auch da ein Stück weit ja im Dunkeln lässt. Er hat ihnen so vieles erklärt, aber er hat gemerkt, ja, menschliche Weisheit und menschlicher Verstand ist einfach begrenzt. Da geht es nicht weiter. Aber wenn der Heilige Geist mal da ist, dann werden die das alles irgendwie begreifen und alles irgendwie verstehen und kommen damit besser klar. Und deswegen beschäftigt er sich ja wirklich nur mit der Frage, wann wird es kommen? Und dann sagt er, es ist nicht eure Zeit. Und das sagt mir auch, wir werden es nicht wissen, wann Gottes Reich jetzt hier auf Erden aufgerichtet wird. Also wenn er Jesus wiederkommen wird und dann hier unter uns herrschen wird, was er auch vorausgesagt hat. Es ist nicht an uns, das zu wissen, auch nicht an uns zu wissen, wann er jetzt dann wiederkommen wird. Wann dieser Tag da sein wird. Helmut hat ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, deswegen möchte ich da auch gar nicht so weit ausholen. Viele Zeichen sprechen dafür, dass es bald sein wird. Aber er hat auch zu deinen Jüngern gesagt, bald. Und mittlerweile sind fast 2000 Jahre vergangen. Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite sollen wir immer wieder bereit sein, wirklich, ja, Jesus kann bald wiederkommen. Und was mache ich mit meinem Leben? Bin ich da dran an dem Puls, den Jesus möchte? Und ein anderer Gedanke bei diesem Zusammenhang, bei Gott gibt es keine blöden Fragen. Das ist mir so bewusst geworden, ja, ich kann wirklich mit allem zu Gott kommen. Ich kriege vielleicht nicht immer die richtige Antwort, die ich mir erwarte, aber Gott wird antworten. Und das ist das, was unser Leben spannend macht. Ich kann wirklich mit allen, mit meinen Gedanken, mit meinen Vorstellungen, mit meiner Begrenztheit zu Gott kommen. Und er versteht mich und geht auf mich ein und will mir helfen, zurechtzukommen. Er gibt mir das, was ich brauche. Und wenn ich dann auch noch nicht alles verstehe, so verstehe ich wenigstens das, was für mich wichtig ist und was ich umsetzen soll. Und wenn ich manchmal so mit manchen Fragen konfrontiert werde, wo ich sage, habe ich keine Ahnung. Aber wenn ich dann überlege, ist es relevant für mich, für mein Leben, für unser Leben hier jetzt, muss ich oft sagen, es hat keine Relevanz für uns. Dann brauche ich mir auch keine großen Gedanken darüber machen. Entscheidend ist, wichtig ist das, was ich für mich jetzt wichtig ist, was jetzt da ist, wo ich jetzt Entscheidungen treffen muss, was jetzt in meinem Leben ist, die verschiedenen Situationen, die verschiedenen Aufgaben, die Herausforderungen, das ist entscheidend. Wenn ich Kindergottesdienst vorbereite, was soll ich den Kindern da sagen? Was soll ich vorbereiten? Wie könnte ich das machen? Was kann ich vielleicht für Materialien dazu nehmen? Oder bei den Ranger oder sonst wo? Oder wenn ich einen Besuch mache? Wenn ich im Gespräch bin mit einem Bekannten, mit Verwandten, vielleicht mit irgendwelchen Familienangehörigen? Da ist es wichtig, dass ich weiß, was ich sagen kann oder was ich sagen soll. Und auch da vielleicht mutig zu werden, vielleicht das eine oder andere Mal doch was von Jesus zu sagen. Oder wenn sich eine Möglichkeit ergibt, da doch mal Zeugnis zu geben. Ich weiß, es fällt zum Teil schwer und es braucht Mut. Aber wir sind doch alle mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, der uns mutig macht, der uns auch sagt, zum Beispiel, was wir sagen sollen. Einmal sagt er zu dem, wo vorausgesagt wird, dass man uns oder dass die Christen verfolgt werden würden und sogar vor Könige gestellt wird oder vor Gerichte, sagt er, ihr braucht euch keine Gedanken machen, was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird es euch zu dem Zeitpunkt eingeben, was ihr sagen sollt. Wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Oder wenn ich ein schwieriges Gespräch vor mir habe, wenn ich vielleicht einen Krankenbesuch mache, wo es wirklich vielleicht hoffnungslos aussieht, wo man vielleicht auch den Eindruck hat, ja, der wird vielleicht doch nicht mehr gesund. Dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns hilft, uns Weisheit gibt, was zu sagen ist und wie wir es sagen sollen. Und ich denke, diese Erfahrung, die wir dann machen, wenn wir dann vorangehen und Schritte machen, wird uns immer wieder neu zeigen, dass er da ist. Das einzige Mal, wo Jesus wirklich ärgerlich wird, wo jemand ihm was sagt oder beziehungsweise einen Ratschlag gibt, wo er wirklich richtig ärgerlich wird, ist das, wenn man ihn von seinem Weg abbringen will. Jesus hat gesagt, er muss nach Jerusalem gehen und dort leiden und sterben. Und dann sagt Petrus, das soll dir ja nicht passieren. Und dann sagt er ihm, geh hinter mich, Satan. Für Jesus sind Fragen, die wir haben oder wo wir nicht genau wissen, was und wie wir das machen sollen, gar nicht so entscheidend. Sondern er ist da liebevoll, geduldig mit uns, bringt uns Schritt um Schritt voran. Aber er ist dort ärgerlich, wo wir Jesus oder auch andere Leute vom Weg Gottes abbringen wollen. Und da kann er dann auch richtig ärgerlich werden. Also sollten wir uns immer wieder neu überlegen, bin ich da vielleicht in der Gefahr, jemandem vielleicht Ratschläge zu geben, die falsch sind, oder jemanden vielleicht da in eine Richtung zu bringen, die nicht ganz so gut ist. Aber auch da hilft uns der Heilige Geist, wenn wir das vor ihm bewegen, wenn wir mit der Frage zu Gott kommen, ist das okay oder nicht? Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns antwortet. Genauso wie Jesus da diesen Jüngern auch geantwortet hat. Unsere Vorstellungen sind oft das Problem, weil wir so eingeschränkt sind. Die Jünger hatten immer mit Reich Gottes dieses weltliche Reich vor Augen. Und wenn ich bedenke, dass sie den besten Lehrer hatten, den es gibt, merke ich das auch bei uns immer wieder neu, das Problem da ist, dass wir unsere Vorstellung haben, so und so muss es sein, so und so muss es funktionieren. Oder wenn Gott so und so sagt, dann muss es so und so sein. Und das ist manchmal total verkehrt, weil wir in unserer menschlichen Begrenztheit einfach begrenzt sind. Und da wünsche ich uns, dass wir immer wieder neu erfahren, wie der Heilige Geist uns Raum gibt, wie er uns vielleicht das ein oder andere öffnet, dass wir nicht die menschliche Realität sehen, sondern die göttliche Realität. Und wenn ich so hier an die Gemeinde denke und an die Herausforderungen, die in nächster Zeit vielleicht kommen werden, da ist es ganz wichtig, dass wir diese göttliche Realität sehen und vor Augen haben und sagen, ja, okay, Herr, mit dir können wir das anpacken. Aber immer wieder neu zu fragen und zu überlegen, was ist dein Wille? Wie geht es weiter? Und da dürft ihr auch gerne, morgen ist wieder Leitungskreis, gerne an uns im Gebet denken und uns vor Gott bringen, dass wir da auch diesen Weitblick bekommen, was Gott vorhat, wie wir unsere Entscheidungen fällen sollen, wie es weitergeht, weil der Schäppach will ja aufhören. Und da ist die Frage, ja, kommt ein anderer Mieter rein oder übernehmen wir jetzt das Gebäude ganz? Ich denke, das ist schon auf der einen Seite eine tolle Chance, endlich mal einen ebenerdigen Gottesdienstraum zu haben. Vor allem für die Eltern ist das, denke ich, ganz gut. Aber auch die Möglichkeit, ein bisschen größeren Raum zu haben, dass man nicht so eng wie Sardinen in der Büchse aufeinander sitzt. Aber das heißt auch immer wieder neu, ja, es fehlt halt ein bisschen Geld in der Kasse. Gott schafft sein Reich. Er macht es, er baut es. Und er braucht dazu seine Mitarbeiter, die er entsprechend auch motiviert und dranbleibt. Und dann kommt noch der vierte Punkt. Und da ist jetzt ganz kurz. Er kommt wieder. Da können wir drauf warten. Das ist ja auch schon angeklungen, auch bei mir in der Predigt und beim Helmut. Die Voraussetzungen sind relativ gut schon erfüllt. Vor allem eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigt wird. Und ich denke, es sind nur noch wenige Winkel der Welt, die noch nicht so erreicht sind. Und mit unserer heutigen Technik mit Computer kann man die Bibelübersetzungen innerhalb von kürzester Zeit erledigen. Was man früher vielleicht Jahre, Jahrzehnte gebraucht hat, kann man heute in weniger Zeit, in geringerer Zeit machen. Ich weiß nicht, wie lange sie es heute brauchen. Aber es gibt auch eine große Herausforderung, dass manche Sprachen, die jetzt erreicht werden, noch nicht mal eine Schrift haben. Ja, wie will ich dann was übersetzen, was schreiben, wenn ich gar keine Schrift habe? Also das sind schon so große Herausforderungen, aber wir haben auch so viele gute und geniale Leute, die so intelligent sind. Und außerdem haben wir das wichtigste Werkzeug. Und das ist der Heilige Geist, genau. Den brauchen wir immer wieder. Ob wir nun in einer ganz großen, herausragenden Position sind oder nur in Anführungszeichen in einer ganz einfachen Position, den brauchen wir tagtäglich in unserem Umgang mit unseren Mitmenschen. Ich möchte noch mal zusammenfassen, die vier Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr sie euch merken konntet. Der erste Punkt war, Gott mutet uns manchmal sehr viel zu. Die Jünger mussten miterleben, wie Jesus stirbt am Kreuz. Nach menschlichen Maßstäben alles vorbei. Und doch geht's weiter. Und doch ist das gerade der größte Sieg, den Gott errungen hat, den Jesus errungen hat. Und so auch in eurem Leben. Wenn ihr meint jetzt, ist die Situation total katastrophal, es geht nicht mehr weiter, es kann nicht mehr weitergehen. Vielleicht geht es gerade dadurch umso mehr weiter. Das zweite Versprechen, das Gott gibt, das zweite, das Versprechen des Heiligen Geistes. Seine Jünger haben es damals erlebt und viele Menschen haben es heute immer wieder neu erlebt, dass Jesus da ist und dass er uns mit dem Heiligen Geist ausrüsten will und immer wieder neu ausrüsten will, erfüllen will. Da ist eine Kraftquelle und wenn du diese Kraftquelle vielleicht in deinem Leben noch nicht so gespürt hast, kannst du ganz neu diese Kraftquelle anzapfen. Kannst du ganz neu sagen, Herr Jesus, ich brauche das. Erfülle mich neu. Oder man kann für dich beten, dass du erfüllt wirst. Wir müssen auch immer wieder neu, auch manchmal bereit sein, vielleicht auch neue Gaben anzunehmen, die der Heilige Geist in unserem Leben vielleicht hineingelegt hat und dann entfalten will. Dritter Punkt. Bei Gott gibt es keine blöden Fragen. Ich kann wirklich mit allem zu ihm kommen, mit jedem Zweifel, mit jeder Schwierigkeit, mit allem, was ich nicht verstehe. Und er wird sich meiner annehmen und wird mir das zeigen, was für mich in meinem Leben relevant ist. Nicht das, was irgendwo in China relevant und wichtig ist. Das zeigt er den Leuten, die da irgendwelche wichtigen Aufgaben haben, die vielleicht weltweite Aufgaben haben. Denen zeigt er das, aber nicht mir. Braucht er auch nicht. Und Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Lebst du so, dass Jesus theoretisch jetzt gleich wiederkommen könnte? Oder vielleicht morgen? Oder vielleicht erst in einem Jahr? Oder vielleicht sogar erst in 10 Jahren? Manchmal habe ich gedacht, so wäre schon schön, wenn ich mal in die Rente komme noch und mal endlich das genießen kann, was ich jahrelang eingezahlt habe. Dass ich dann arbeiten kann, wenn ich dazu Lust habe. Und nicht, wenn ich muss und weil da verschiedene Aufträge sind. Ich weiß es nicht, ob ich das noch schaffe. Spielt aber auch keine Rolle. Denn wenn Jesus wiederkommt, werden wir im Himmel sein. Und das wird eine ganz, ganz tolle Party dort werden. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du ja uns kennst. Und dass du auch deine Jünger damals ganz genau gekannt hast, wie du mit ihnen umgegangen bist. Damals, bevor du dann in den Himmel aufgefahren bist. Lass uns das immer wieder neu vor Augen sein, dass du wirklich mit jedem Einzelnen vorangehen willst. Mit denen, die super intelligent sind, aber auch mit denen, die weniger intelligent sind. Oder auch denjenigen, die sogar vielleicht beschränkt sind. Jeden kannst du gebrauchen und jeden willst du gebrauchen, um dein Reich zu bauen. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du bei uns bist, dass du in unserem Alltag bist und dass du auch da immer wieder neu uns begegnen möchtest. Uns gerade in diesen Alltagsfragen, Alltagssituationen, den Herausforderungen des täglichen Lebens uns auch da immer wieder neu hilfst, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir wachsam sind und dass wir ja auf deinen Geist hören. Amen.